drin bleiben würden. Das würde bedeuten, da fehlt eine ganze Generation unten. Das ist ein Segen, ja. Bevor ich beginnen möchte, lasst uns beten. Vater im Himmel, ich will dir von Herzen für deine Gnade danken, durch die du uns heute hast hier zusammenkommen lassen. Danke dir, dass du uns beschenkt hast mit deinem Wort. Danke dir, dass du uns beschenkst mit der Gemeinschaft untereinander. Dass du uns beschenkt hast mit deinem Geist. Danke, dass wir viel reicher sind, als wir es oft vor Augen haben. Ich möchte dich darum bitten, dass du uns die Augen unseres Herzens öffnest, dass wir den Reichtum dessen erkennen dürfen, was du uns gegeben hast. Dass wir es annehmen für uns und dass wir die herrliche Hoffnung, die du uns gegeben hast, fest ins Auge fassen und unser Leben umgestalten, sodass es auf diese Hoffnung hin lebt und ausgerichtet ist. Herr, wir leben in dieser Welt und wir sind sehr stark vereinnahmt von dieser Welt. Keiner, der von uns das bestreiten würde. Aber gerade an diesem Punkt, an dem wir auch heute sind, wollen wir gemeinsam unsere Stimme zu dir erheben und dich bitten, Herr. Erbarme dich über uns. Gib uns Nahrung für die Seelen, damit wir imstande sind, den täglichen Kampf zu bestreiten. Damit wir imstande sind, festzuhalten und das Ziel zu erreichen. Danke dir für deine Gnade und für deine Freigebigkeit, Herr. Amen. Wir sind in Matthäus Kapitel 4. Ich würde Vers 23 lesen gerne. Da heißt es, und er, das ist Jesus, zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Hier in diesem Text lesen wir davon, dass Jesus in Galiläa umhergezogen ist, durch das ganze Land, mit einem Zweck, mit einer Absicht. Und zwar werden hier drei Dinge genannt, die er getan hat, wobei zwei sehr stark verwandt sind, sage ich mal, die ersten zwei Dinge. Das heißt, er lehrte in ihren Synagogen. Lehren, das bedeutet, irgendwelche Dinge zu veranschaulichen, klar zu machen, darzulegen. Alle meisten von euch werden eine Schule genossen haben. Und ihr wisst, denke ich, was ein Lehrer ist, zumindest was einer sein sollte. Ja? Wie gut sie es immer dann hinkriegen, ist eine Sache. Aber das ist die Aufgabe von einem Lehrer. Etwas erklären, etwas deutlich machen. Und das andere, was hier steht, er predigte das Evangelium des Reiches. Wisst ihr, Jesus war nicht nur ein Lehrer. Ein Lehrer, der legt einen Sachverhalt dar und sein Ziel ist es, dass sie am Ende alle es verstanden haben. Okay? Wichtig jetzt, Jesus predigte. Was bedeutet predigen? Habe ich, wenn ich euch einen Text, sagen wir jetzt mal, am Ende geht ihr nach Hause und ihr habt Matthäus 4, Vers 23 vollkommen verstanden. Ihr könnt sagen, welches einzelne Wort was im Griechischen bedeutet. Ihr könnt sagen, wie man diesen Vers in den ganzen Kontext von der Offenbarung Gottes richtig einordnet. Ihr könnt es alles darlegen. Ja? Aber ist die Frage dann, ist das dann eine Predigt gewesen? Nein, noch nicht. Eine Predigt ist mehr. Eine Predigt bedeutet eine Proklamation. Hier steht das Wort Kerysso. Es ist etwas ausrufen. Es ist mit einer gewissen Autorität etwas als gültig erklären, und zwar nicht meine eigene Meinung, sondern das, was mir aufgetragen worden ist. Kennt das Bild von einem Botschafter? Der Botschafter, der bringt nicht etwas, was er sich so ausgedacht hat und gesagt hat, ah, jetzt habe ich mal Lust hinzugehen, auf den Marktplatz mich zu stellen, sagen, was jetzt alle Leute machen sollen für mich. Ja? Nein, er richtet nur etwas aus, was ihm aufgetragen worden ist. Aber das hat Autorität. Der Lehrer sagt nur, so und so funktioniert es, macht damit, was ihr meint. Schreibt eine gute Note und dann macht damit, was ihr denkt. Ja? Aber Predigen ist eben das Proklamieren. Vollmächtig eine Botschaft weitergeben. Und das Dritte, was hier steht, und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Auch das steht in sehr, sehr engem Zusammenhang mit dem, was wir mit diesen anderen zwei Tätigkeiten, beziehungsweise mit der einen anderen, des Lehrens und Verkündigens, des Predigens. Das werden wir sehen, Stück für Stück wollen wir das entfalten. Aber da auch Gott mich sowohl als ein Lehrer, denke ich, als auch ein Prediger berufen hat, ist mein Anliegen nicht so sehr nur, euch den Text zu erklären und jedes Einzelne darzulegen und zu sagen, jetzt geht eures Weges, wo ihr wollt, sondern ich mache mir meine Gedanken. Ich versuche mir die Gemeinde vor Augen zu führen und zu schauen, was ist nötig? Was ist nötig, weiterzugeben? Welche Nahrung braucht die Herde, wenn man so sagen will? Was wird gut und was wird nützlich sein? Versteht ihr? Deswegen lege ich unterschiedliche Schwerpunkte auch. Und deswegen nehme ich mir immer wieder die Freiheit zu sagen, okay, lass uns kurz Pause machen und da ein bisschen weiter vertiefen und dann kommen wir wieder zurück. Ja. Genauso ist es mir ein Anliegen gewesen, jetzt zu schauen, was das bedeutet hier, dass es hier heißt, und er predigte das Evangelium. Das heißt ja nicht einfach nur, er predigte das Evangelium, sondern es heißt, er predigte das Evangelium des Reiches. Welches Reiches? Was für ein Reich? Was können wir damit anfangen? Reich. Und ich denke, für die meisten ist klar, Reich Gottes, oder? Er hat ja nicht ein menschliches Reich verkündigt. Er hat ja nicht eine irdische Herrschaft proklamiert, die einfach die Römer quasi als nächste Generation ablöst. Er hat nicht ein neues Volk gegründet, mit dem er diese Welt versucht hat zu erobern. In diesem Sinne, dieses Reich ist das nicht. Es ist Gottes Reich. Es ist Gottes Reich. Und was wir uns letztes Mal angeschaut haben, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen, was dieses Reich Gottes ist. Zum einen gibt es, das ist das Erste, was wir angeschaut haben, gibt es die Meinung, weil im Matthäus-Evangelium in den meisten Fällen steht Reich der Himmel, nicht Reich Gottes. Jetzt sind manche hergegangen und sagen, das sind zwei verschiedene Sachen. Das eine ist ein Reich und das andere ist ein komplett anderes Reich. Ich habe versucht, euch zu zeigen, dass man das eigentlich, wenn man die Evangelien nebeneinander hält, man kann das eigentlich nicht, stehen lassen. Ja, weil die exakt dieselben Aussagen, die über das Reich der Himmel gesagt werden, werden auch über das Reich Gottes gesagt. Ja. Dann haben wir uns angeschaut, dass bei diesem Reich Gottes um die Erfüllung der alttestamentlichen Verheißung geht. Wir haben angeschaut, anfangend von Genesis, geht es wieder durchs ganze Alte Testament, kann man eine weite, weite Linie ziehen. Wir haben nur so ein paar Stellen, tang, sind drüber gesprungen. Es gäbe, wenn wir in den Propheten reinschauen, es gäbe sehr, sehr, sehr viel, was über dieses kommende Reich spricht. Und das, was Matthäus am meisten auf dem Herzen liegt, ist uns zu zeigen, was? Damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch die Propheten. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und das heißt, das ganze Alte Testament. Jetzt habe ich euch versucht noch zu zeigen, dass dieses Reich geistlicher Natur ist, nicht irdischer Natur. Das Volk Israel, so wie es da gewesen ist, was hat es erwartet von Jesus? Speisung der 5000. Alle sind satt geworden. Was wollen sie machen? So einen König wollen wir haben. Holt einen Thron. Setzt ihn auf den Thron. Wir bringen ihn nach Jerusalem. Jetzt ist die Zeit. Palmsonntag haben wir uns angeschaut. Alle haben erwartet. Jetzt bricht das Reich Gottes an. Jesus setzt sich auf den Thron. Man war kein Thron da, aber das kriegen wir schnell einen hin, gell? Da setzen wir ihn drauf. Und dann werden wir uns alle hinter ihm vereinigen. Und dann raus mit den Römern. Ja, so. Weil Jesus ist kein Problem, er kann, gell? Ja, er räumt schnell auf. Aber Jesus zeigt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist kein irdisches Reich. Es ist nicht ein Reich, wo man sagt, oh, jetzt guck mal, hier fängt es langsam an aufzukeimen, hier gründen wir mal einen Verein, jetzt hier fängt es an zu wachsen, innerhalb dieser Grenzen, ja? Nein, nein. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Sonst würden jetzt meine Jünger kämpfen. Sonst hätten sie mich verteidigt. Ich habe ein völlig anders geartetes Reich, von dem du und des Pilatus, mit dem er spricht, keine Ahnung hast. Das war das, was wir uns letztes Mal angeschaut haben. Und ich hatte das Anliegen, uns nochmal ein bisschen mit hineinzunehmen, weil das Evangelium hängt sehr, sehr stark mit diesem Reich zusammen. Nochmal die Frage, was hat Jesus verkündigt? Er hat das Evangelium von diesem Reich gepredigt. Er hat gesagt, dieses Reich bricht jetzt an. Das Evangelium handelt wesentlich vom Reich Gottes. Wisst ihr, es ist nicht nur so ein Randthema. Ja? Das ist so eine Nische, so irgendwo versteckt. Nein, das ganze Evangelium dreht sich um dieses Reich. Schaut mal, Apostelgeschichte, wir können dazu viele, viele Stellen aufschlagen, gerade in der Apostelgeschichte sehr, sehr viel. Aber auch durch die Evangelien hindurch. Apostelgeschichte 28. Paulus wurde gefangen genommen. Er muss sich vor dem römischen Kaiser verantworten. Das lesen wir in Apostelgeschichte 28 nicht mehr. Aber wir lesen, wie er in Rom gefangen genommen wurde, beziehungsweise gefangen gehalten wurde. Aber das Herrliche und das Wunderbare ist, das Reich Gottes hat keine Fesseln. Du kannst es nicht festsetzen. Wenn du ihre vordersten Kämpfer und ihre vordersten Streiter gefangen nimmst und in Fesseln legst. Aber das Wort Gottes sagt, er ist ungebunden. Schaut mal in Vers 23. Und er unterhält sich mit den Juden, die zu ihm kommen. Und sagt zu ihnen zuerst, ich habe eigentlich gar nichts gegen euch als Juden. Es ist nicht so, dass ich gekommen bin, um euch zu verklagen. Aber die haben mich wegen der Hoffnung Israels gefangen genommen worden. Ja? Und dann sagen sie, wir haben aber nichts Schlechtes von dir gehört. Wir sind aber sehr neugierig, was du zu sagen hast. Jetzt Vers 23, schaut mal. Als sie, das sind diese Juden, ihm, dem Paulus, aber einen Tag bestimmt hatten, haben gesagt, mach einen Termin. Ja. Mittwoch um 18 Uhr kamen mehrere zu ihm in die Herberge, denen er das Reich Gottes auslegte und bezeugte. Was hat er ihnen gezeigt? Er hat gesagt, schaut mal, ihr wisst, dass ein Reich Gottes kommen wird, oder? Schaut mal, das Reich Gottes ist das. Und dann hat er ihnen angefangen, das Evangelium zu erklären. Seht ihr das? Wenn wir weiter schauen, Vers 31 oder Vers 30, er aber blieb zwei ganze Jahre in seiner eigenen Mietwohnung. Die Schlange, die vor ihm dran war beim Kaiser, war entsprechend lang. Ja, das blieb er zwei Jahre lang in dieser Wohnung, wurde bewacht, ja. Und er nahm alle auf, die zu ihm kamen. Er predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert. Das ist genau das, was ich euch vorher versucht habe zu sagen. Das Reich Gottes, und sein Wort, ist ungebunden. Also was hat Paulus gemacht, als er das Evangelium gepredigt hat? Er hat das Reich Gottes verkündigt. Er hat gesagt, das Reich Gottes ist da. Bekehrt euch, schließt, tut Buße, schließt euch diesem Reich an. Das ist das Evangelium. Warum betone ich das? Weil es eine sehr, sehr verbreitete Sicht gibt, sage ich mal, die das Reich Gottes sehr anders versteht. Und dieses Reich Gottes im großen Teil wegverschiebt von heute und auf eine spätere Zeit verschiebt. Das ist ein schwieriges Wort, wie man es nennt, sage ich mal. Viele sagen, das ist der Dispensationalismus. Und ich versuche euch kurz zu sagen, was so die Lehre davon ist. Und versuche euch ein bisschen mit hineinzunehmen, was ich denke, warum ich denke, dass das wichtig ist. Versteht ihr, ich will keine theologischen Systeme hin und her, das ist nicht mein Anliegen. Mein Anliegen ist, dass wir gerade an solchen Stellen, was ist das Reich Gottes? Was ist damit gemeint? Dass wir es verstehen und dass wir diese Wahrheiten lieben und dass wir sie glauben. Was ist diese Theorie? Und ich bin damit aufgewachsen, ihr Lieben. Mit der Muttermilch habe ich es aufgesogen. Und es gibt viele liebe Freunde, die das vertreten. Deswegen, ihr müsst das alles selber prüfen. Ich kann euch nicht sagen, zu alles andere, was ich nicht glaube, ist Schrott. Ihr müsst es prüfen. Aber ich will euch Hilfen geben, es zu prüfen. Also diese Sichtweise vom Reich Gottes, von der ganzen Schrift, ist eigentlich so, dass, so wie ich zumindest verstehe, Gott verheißt im Alten Testament einen Retter und König. Das kennen wir an vielen, vielen Stellen. Wie gesagt, einige davon haben wir angeschaut. Dieser König wird für sein Volk, das heißt für Israel, kommen und wird ein irdisches Reich aufrichten. Er wird nach dem Vorbild des Reiches, wie Salomo und wie David gehabt haben, wird er ein irdisches Reich aufbauen. Das heißt, da sind nationale Grenzen da, das heißt, es gibt eine ganz klare Zugehörigkeit, bist du ein Israelit oder bist du keiner, ja, und dementsprechend ist dieses Reich geartet, ja. Jetzt heißt es, Christus kommt auf die Erde, Weihnachten, Christfest, ich sag lieber Christfest, irgendwie ist es mir schöner, Er soll dieses Reich aufrichten, aber es gibt ein Problem. Was ist das Problem? Dass das Volk Israel den Retter ablehnt. Jesus, also nach dieser Theorie, und da gibt es ganz viele verschiedene Auffassungen davon, wie es dann, es gibt nicht 100% Übereinstimmung, aber so, dass Christus gekommen ist und er soll dieses irdische Reich aufrichten, aber Israel hat ihn abgelehnt, hat gesagt, wir wollen dich nicht haben. Dann hat er dieses Angebot zurückgezogen, hat gesagt, nein, lieber doch nicht, das wird verschoben. Und jetzt kommt eine Zeit, also Israel wird jetzt erstmal auf die Seite gestellt, aber deswegen kann jetzt die Gemeinde kommen. Sozusagen ein Zwischeneinwurf mit der Gemeinde, das ist die Zeit, in der wir jetzt leben. Und nachdem diese Zeit abgelaufen ist, wird die Gemeinde heimlich entrückt irgendwann, wird in die Wolken entrückt werden. Danach fängt dann eine 7-jährige Trübsalzeit an. Und am Ende dieser Zeit wird Christus wiederkommen. Dann wird er ein 1000-jähriges Friedensreich aufrichten. Dieses Reich, was Israel zuerst verworfen hat. Dann wird er dieses Reich aufrichten auf dieser Welt. Dort wird er 1000 Jahre lang herrschen. Und alles wird Friede sein, es wird keiner dem anderen was zuleide tun, aber es ist nur eine oberflächliche Sache. Danach wird der große Abfall kommen, alle raffen sich zusammen gegen Israel, gegen Jerusalem. Christus wird mit Jerusalem oder wird mit Israel die letzte Schlacht gewinnen, das ewige Gericht kommt und dann kommt die Ewigkeit. So ganz grob ist das das. Ich hoffe, dass ich es richtig skizziert habe, vielleicht auch nicht ganz richtig. Ich kann es nicht zu 100% sagen. Ich habe es, um ehrlich zu sein, die Details, obwohl ich damit aufgewachsen bin, habe ich es lange Zeit nicht verstanden. Es war mir lange Zeit zu komplex, zu schwierig. Was jetzt in Bezug auf das Reich Gottes ist, von einigen, von denen ich das gelesen habe, jetzt wird das aufgeteilt. Ich habe euch vorher schon gesagt, bei dem einen, dem ich gelesen habe, 4 verschiedene Reich Gottes, das es gibt. Es gibt nicht nur ein Reich Gottes, sondern ganz 4 verschiedene. Und jeweils, wenn du dann an die Bibelstelle kommst, musst du prüfen, ist es Reich Gottes 1, Nummer 1, 2, 3 oder 4? Und der Punkt ist, mit dem einen Reich Gottes hat die Gemeinde gar nichts zu tun und mit dem anderen Reich Gottes, das ist die Gemeinde. Also es ist aus meiner Sicht sehr uneinheitlich und sehr verwirrend. Ich möchte euch bitten, geht durch das ganze Neue Testament durch und prüft es, ob ihr 4 verschiedene Reich Gottes findet oder ob ihr ein Reich Gottes findet. Das aber anders gewesen ist, das aber anders geartet ist, als das Volk Israel erwartet hat. Nämlich ein geistliches Reich. Wie gesagt, ich möchte in keinerlei Weise einen Krieg oder irgendwas unter den verschiedenen Ansichten, aber ich will, dass ihr für euch prüft und dass ihr selber mündig werdet, zu entscheiden. Wie gesagt, was mein Problem an dieser Stelle ist, ist, dass einige wichtige Wahrheiten vom Neuen Testament untergraben werden. Welche? Das Reich Gottes ist nicht jetzt, sondern irgendwann später. Zum Glück, viele sind nicht so ganz konsequent, versteht ihr? Ich bin sehr, sehr froh, dass viele diese Theorie nicht bis zum Ende so ganz, ganz genau durchbuchstabieren, sondern irgendwo Kompromisse eingehen und dann passt das meiste wieder für mich. Aber ich habe einige gesehen, die das bis zu Ende durchgedacht haben. Und wisst ihr, wie das dann in der Praxis aussieht? Ich habe so einen, das ist ein Jugendfreund eigentlich von mir, hat einen Heilszeitplan entworfen. Und das sieht dann so aus, das Alte Testament geht von Genesis 1 bis Johannes 21. Also nicht Matthäus 1, bis Johannes 21. Weil danach, oder beziehungsweise eigentlich sogar bis Apostelgeschichte 2. Weil in Apostelgeschichte 2 wird die Gemeinde gegründet, dann fängt das Neue Testament an. Okay, da kann man sich noch drüber streiten. Aber wenn wir jetzt zum Ende hinkommen, heißt es, bis Offenbarung 4 geht das Neue Testament und Offenbarung 5 fängt das Alte Testament wieder an. Ohne Witz, also, weil dann ist die Gemeinde entrückt, sie ist nicht mehr da und dann kehrt man zurück zu den alttestamentlichen Einrichtungen, zu der alttestamentlichen Verheißung von einem irdischen Reich und von all diesen Dingen. Aber da muss ich sagen, es ist für mich, es wird etwas auf die Bibel draufgesetzt, was du so nie lesen würdest. Liest du einen Abbruch zwischen Offenbarung 4 und 5? Oder Offenbarung 3 und 4 eigentlich? Offenbarung 3 ist ja mit den Sendschreiben Schluss. Nein, es ist eins. Es ist eins. Aber weil man dieses System hat, dann muss vieles so aufgestückelt werden. Aber was ist das Reich Gottes? Um was geht es? Ich möchte nicht so viel. Was ich euch vorstellen möchte, ist, was ich sehen kann, was ich beobachten kann. Nämlich, dass das Reich Gottes, erstens, es hat eine andere Natur, das haben wir uns letztes Mal angeschaut, es ist geistliche Natur. Das Zweite, was ich euch zeigen möchte, es ist jetzt schon angebrochen in Jesus, aber es ist noch nicht vollendet. Es ist in Christus völlig da. Und wir leben in diesem Reich. Wir sind Teil dieses Reiches. Aber es ist noch nicht vollendet. Es ist noch nicht abgeschlossen. Es ist noch nicht alle Herrlichkeit offenbart. Überhaupt nicht. Und das möchte ich mit euch versuchen, Stück für Stück zu sehen, jetzt im Neuen Testament. Also das Erste, mit Christi Geburt ist das Reich Gottes in dieser Welt angebrochen. Und es besteht, bis zu Christi Wiederkunft. Ich erinnere euch, was wir gelesen haben in Matthäus. Matthäus Kapitel 3, Vers 2, das allererste, womit Johannes der Täufer beginnt. Er tritt auf in der Wüste und spricht, tut Buße. Warum denn? Das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Es steht an der Tür. Macht euch auf. Tut Buße, kehrt um. Jetzt ist das Reich Gottes da. Gott fängt an, seine Verheißungen zu erfüllen. höchster Bahnhof. Schon im Alten Testament wäre Zeit gewesen, umzukehren, oder? Aber jetzt erst recht, Gott erfüllt seine Verheißungen. Kehrt um, dreht um. Was hat Jesus als allererstes verkündigt? Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Genau dasselbe. Und dieses Wort nahe, das bedeutet, es ist unmittelbar davor, es steht wirklich an der Tür. Es heißt an anderer Stelle, Jesus kommt, als er aber nahe nach Jerusalem gekommen war. Also das heißt, er ist vor Orten oder so, ja, von Jerusalem. Er ist unmittelbar da. Aber nicht nur das, können Sie sagen, es ist nah gewesen, aber doch nicht so eingetroffen, oder? Schaut mal, Matthäus 11, Vers 28. Falsch, 11, Vers 12. Jesus wird von Johannes dem Täufer, er schickt zu ihm hin und fragt, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus sagt, erzählt dem Johannes, was passiert. Wisst ihr, er ist im Gefängnis, er sieht es nicht. Er sieht nicht, wie Leute geheilt werden. Er sieht nicht, wie all das sich erfüllt, was im Alten Testament über ihn geschrieben steht. Lange Zeit, er hat es bezeugt. Er hat gesagt, Christus wird kommen. Folgt ihm nach. Er ist das Licht, ich nicht. Das hat er im Glauben getan, weil Gott es ihm gezeigt hat. Er sagt, am Anfang habe ich nicht gewusst, aber dann hat Gott es gezeigt. Der ist es. Das hat er getan. Aber dann wurde er bald verhaftet. Und dann, ihr kennt das, oder? Dann sitzt ihr irgendwo in dem Loch, denkt, ich bin vergessen worden. Ich bin vergessen worden. Er sagt, wo bist du? Warum holst du mich nicht raus? Wenn du doch der Verheißene bist, warum holst du mich nicht raus? Jesus sagt, bring ihm diese Nachricht und das wird ihm genügen. Ja? Er wird vielleicht wissen, oh ja, doch, er ist der. Er ist der Verheißene. Und dann sagt Jesus etwas zu ihnen. Ja? Er sagt hier, warum seid ihr denn zu Johannes rausgelaufen in die Wüste? Was wolltet ihr dort? Ihr wollt einen Propheten sehen? Das stimmt. Und ihr habt einen großen Propheten gesehen. Sagt er, aber der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Aber schaut mal, was er jetzt sagt in Vers 12. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an, bis jetzt wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan. Gewalttuende reißen es an sich. Was bedeutet das? Was ist nochmal mit Johannes dem Täufer? Wo sitzt er? Im Gefängnis. Versteht ihr, das Reich Gottes wird proklamiert und wird verkündigt und wird ausgerufen. Er sagt, jetzt ist es da. Was passiert sofort? Die anderen Machthaber stehen da und ergreifen sie sich. Sagen, nein, die Macht gehört uns. Dem wird Gewalt angetan, wird verhaftet und Johannes wird umgebracht nachher. Was passiert mit Jesus? Genau dasselbe. Was passiert mit den Aposteln später? Genau dasselbe. Es wird nicht geduldet, das Reich. Es darf nicht da sein. Wisst ihr, was das Herrliche ist? Es wird trotzdem nicht überwunden werden. Warum? Weil Gott dahinter steht. Und die Höllen der Pforte werden sie nicht überwinden. Die Pforten der Hölle, so. Matthäus 12, Vers 28. Also wir sehen, und von den Tagen Johannes des Täufers an, sagt er, so als das Reich Gottes angebrochen ist, von der ersten Minute an, kann man sagen, wird dem Gewalt angetan. In Matthäus 12, eine Seite weiter, sagt er, ist eine gewaltige Sache passiert. Einer, der, hier heißt es, einer, der besessen war, blind und stumm. Das ist ein Hammer. Ich bin gespannt, wenn wir da hinkommen, uns das alles anzugucken, was das bedeutet. Aber es war ein gewaltiges Zeichen, was Jesus getan hat. Und daraufhin sagen die Pharisäer was zu ihm? Ah, durch den Teufel selber macht er das. Sehr, sehr heavy. Und dann sagt Jesus ihnen eins, ja. Vers 27 sagt er, und wenn ich durch Beelzebul die Dämonen austreibe, durch wen treiben eure Söhne die aus? Übrigens, ja, eure Söhne. Wollt ihr die genauso anklagen? Also, vielleicht die Jünger, ja, oder andere, die ihm nachgefolgt sind. Wenn ich aber durch den Geist Gottes, wer sagt, wenn aber der Geist Gottes das ist, schaut mal, wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Dann ist das Reich Gottes ja da. Eine sehr, sehr klare Aussage, finde ich. Das Reich Gottes ist da, sagt Jesus. Der Punkt ist nur der, das kann jeder behaupten, oder? Ich kann ja jetzt kommen, ja, angenommen, wir sind irgendwas im Verein, ja, Tennisverein, das komme ich hier. Das Reich Gottes bricht jetzt an und ich bin euer König. Ja, cool, ja, alle sagen, ja, wunderbar, breitet die Kleider aus. Ja, nein, nein, der Punkt ist der, behaupten kann das jeder. Behaupten kann das jeder, aber wie beweist er das? Auf zwei Arten und Weisen, durch das ganze Evangelium sehen wir es, oder? Durch Zeichen und das, dadurch, dass er das Alte Testament Punkt für Punkt für Punkt für Punkt erfüllt. Das ist der Beweis. Und Vers 28 ist die Schlussfolgerung daraus, aus all diesem, was vorher passiert ist. Lasst uns weiter blättern ins nächste Kapitel, Matthäus 13, Vers 31. Und da predigt Jesus die Gleichnisse und predigt dem Volk, übrigens verborgen, sie verstehen es nicht. Warum? Weil sie falsche Vorstellungen von ihrem Retter haben, weil sie ein falsches Reich erwarten, weil sie eine völlig falsche Vorstellung von Gott selbst haben, wer Gott selbst ist. Ich mache gerne die Fenster auf, es ist warm, fühlt euch frei. Matthäus 13, Vers 31, ein anderes Gleichnis legt er ihnen vor. Dann sagt er, das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Es ist zwar kleiner als alle Arten von Samen, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinem Zweig nisten. Was bedeutet das? Jesus zeigt, das Reich Gottes, es beginnt sehr, sehr klein. Wie klein hat es begonnen? Mit einem Licht, das in die Welt gekommen ist. Mit Jesus selbst. Und wir können sagen, Jesus ist gestorben, ist auferstanden. Er lässt 11 jämmerliche Jünger zurück. Ist das klein? Was sind 11 Hanseles in Stuttgart? Kann man das rechnen? Kannst du nicht rechnen. Das fällt am Rand runter. Es ist extrem klein. Es ist extrem klein. Aber was ist das, was Jesus sagt? Die Natur des Reiches. Es fällt hinein und wächst und überstrahlt alles an. Wenn ihr, aus meiner Sicht, wenn für die, die es weiter studieren wollen, es ist eine Erfüllung von Daniel 2, wo Daniel eine Vision hat, Weltreich auf Weltreich auf Weltreich auf Weltreich kommt und dann kommt ein Weltreich, das alle anderen zerstört und alle anderen überlebt und sich ausbreitet und das heißt, die ganze Erde erfüllt. Das ist das, was Jesus hier sagt. Wenn ihr das vergleichen wollt, in Daniel 4 wird fast genau dasselbe gesagt über den anderen, der damals gemeint hat, er wäre das, Nebukadnezar. Ein großer Baum, ihr kennt den Traum vielleicht, gell? Und da wird er, und alle Vögel des Himmels nisten darin. Und jetzt wird hier gesagt, hier kommt das eigentliche Reich. Und das zeigt, dass das Reich jetzt schon da ist, oder? Jesus sagt, das Reich der Himmel, es fällt jetzt hinein und es wird sich ausbreiten bis an die ganzen Enden der Erde. Man muss jetzt vorsichtig sein, denn es gibt wieder Menschen, es ist wirklich, die der Meinung sind, wenn wir immer weiter das Christentum verkündigen und wenn immer mehr Menschen Christen werden, dann wird irgendwann mal diese ganze Welt christlich und irgendwann wird dieses Friedensreich sozusagen auf dieser ganzen Welt herrschen, dadurch, dass alle Menschen umgewandelt werden und hineingefügt werden in dieses Reich. Versteht ihr? Es ist eine positive Sicht, dass wir diese ganze Welt immer mehr als Christen in Anspruch nehmen und alle Positionen sozusagen immer weiter besetzen. Ich sehe es nicht, ihr Lieben. Ich kann es nicht sehen. Was aus meiner Sicht die Schrift zeigt, ist, es breitet sich zwar überall in der Welt aus, und das heißt am Ende, aus jedem Stamm und aus jedem Volk, aus jeder Nation, von überall her werden sie sein, oder? Das heißt, es ist überall hingeflossen. Aber was passiert? Wird das Bestehende hier alles christlich werden und alles wunderbar werden und alles Gottes werden? Nein. Es ist so, dass diese herausgerettet werden aus der Welt. Sie werden herausgenommen. Und was wird mit der Welt geschehen? In Feuer verbrannt, heißt es. Und dann kommt ein neuer Himmel, eine neue Erde. Kommt etwas Neues. Das ist das, was, denke ich, die Schrift uns zeigt. Untersucht es selbst. Lass uns miteinander mal schauen, was sagt diese Bibelstelle? Was sagt diese Bibelstelle? Aber das ist das, was ich lese. Schaut mal, Galater, Kapitel 1, Vers 3, um das zu zeigen. Und ich will nur nicht, dass ihr euch das alles merkt. Deswegen sage ich euch gar nicht, wie die alle heißen. Wenn ihr wissen wollt, kann ich euch gerne sagen, wenn es persönliche Gespräche gibt. Aber ich will, dass ihr sensibel seid. Wenn ihr mit einem sprecht und sagt, ja, das Reich Gottes, es breitet sich immer weiter aus, bis irgendwann die ganze Welt gläubig wird. Dann sagt, aber was sagt die Schrift? Galater 1. Da heißt es, Vers 3, Gnade euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er was tue, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Er sagt, wir sind aus der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Ganz, ganz wichtig. Kolosser 1, Vers 13. Das ist Nachbarbrief, fast zwei, drei Briefe weiter. Kolosser 1, Vers 13. Er, das ist Gott, hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt, wohin? In das Reich des Sohnes seiner Liebe. Seht ihr, dieses Reich ist nicht nur etwas Zukünftiges von irgendwann mal, oder? Er hat uns jetzt hineinversetzt in sein Reich, oder? Ja, wie schön. Jetzt sind wir versetzt worden aus dem Reich der Finsternis. Und das Reich der Finsternis wird nicht verwandelt werden. Es ist dem Untergang preisgegeben. Wisst ihr was? Deswegen spricht die Bibel auch davon, dass wir nicht Bürger und nicht mehr Heimat hier haben, oder? Sagt die Bibel es klar? Wir sind Fremdlinge, Ausländer. Ihr Lieben, wir sind nicht eine tolle Kraft, die diese Welt, die ganze Welt erobern wird und alles verwandeln wird. Nein, wir sind Herausgerufene. Wir sind die, welche, die herausgerufen sind, die wieder hingehen, um andere herauszurufen. Das ist das. Aber schaut euch an, was die Bibel sagt. Sie sagt, sie hat uns ein anderes Erbe, etwas, wo aufbewahrt ist in den Himmel für uns. Dann, was die Fremdlinge anschaut, 1. Petrusbrief, verweise ich einfach nur darauf, wir haben uns so viel damit beschäftigt. Philipper 3, Vers 20, 21, Hebräer 11, lest es euch durch. Die Bibel sagt es permanent, wir sind Fremde auf dieser Erde, wir sind Fremde, wir gehören eigentlich nicht hierher. Gott lässt uns, solange er will, aber wir sind woanders hingerichtet. Und das ist für mich auch sehr, sehr wichtig, dass das Reich Gottes auch nicht regional aufzufassen ist, wie manche meinen. So, wir müssen gehen und bestimmte Städte für Gott erobern. Ihr Lieben, was zeigt uns die Bibel? Schau mal, oder irgendwie frei beten oder so. Ja, sie sind besetzt, jetzt müssen wir irgendwie frei beten, frei kämpfen. Ihr Lieben, das Reich Gottes wird immer parallel mit dem Reich der Finsternis bestehen, oder? Matthäus 13, schaut mal. Anderes Gleichnis vom Reich der Himmel. Vers 24, ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der den guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Aber die Saat, als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, da schien auch das Unkraut. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn Unkraut? Er aber sprach zu ihnen, ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sagen zu ihm, Willst du denn, dass wir hingehen und alles zusammenlesen? Er spricht, nein, damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts auch gleichzeitig mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides, schaut mal, lasst beides zusammenwachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen, bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Was zeigt es uns für ein Bild? Gibt es da bestimmte Flecken, die sind christlich, und andere Flecken, die sind noch gottlos und die müssen wir erobern? Sie werden immer parallel aufwachsen. Ich sage euch was, sogar in der Gemeinde wird es sowohl die als auch die geben. Es wird immer parallel wachsen. Und Gott weiß es. Und der Herr kennt die Seine. Also lasst uns da ein gutes, ein gesundes Bild haben, was von der Schrift her geprägt ist und nicht irgendwelchen schönen Ideen, die noch so schön klingen mögen. Also ganz wichtig, das Reich Gottes ist es zwar angebrochen, aber es ist ein geistliches Reich, so verstehe ich es. Dessen Ausbreitung dadurch geschieht, wie geschieht die Ausbreitung von diesem Reich? Es breitet sich aus, aber wie? Dadurch, dass Sünder Buße tun, dass sie umkehren und dass sie wiedergeboren werden, ein neues Herz bekommen, neue Ziele, neue Wünsche bekommen, ein neues Wesen bekommen. Dadurch breitet sich das Reich Gottes aus. Nichts anderes. Deshalb beten wir, oder? Dein Reich komme. Was, wenn ihr das betet, was wünscht ihr von Gott? Was wollt ihr? Dein Reich komme. Es ist das Gebet, dass Menschen zum Glauben kommen. Dass Menschen hinzugefügt werden zu diesem Reich. Und dass die Vollendung natürlich dieses Reiches kommen soll. Dass wir uns wünschen, Herr, komm bald. Das ist der andere Aspekt davon. Was ist die zweite Seite davon? Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Da, wo Gottes Wille geschieht, da wächst sein Reich. Was ist sein Wille? Sein erster Wille, des Menschen Buße tun und umkehren. Dann natürlich ihm nachfolgen. Seine Diener werden und fruchtbar werden für ihn. Das ist der erste Aspekt. Und für mich ist es wichtig, dass wir als Heilige Gottes verstehen, was für ein Privileg das ist, ihr Lieben. Wir sind nicht, und ich bin froh, dass wahrscheinlich auch viele, die das, was ich euch vorher vorgestellt habe, die das vertreten, die es so nicht sehen. Ja? Ich sage nur, wenn man das ganz exakt durchbuchstabiert, dann müssen wir sagen, ja, wir sind auf dem Abstellgleis, wir müssen einfach nur warten, bis Christus kommt. Ja, und versuchen halt, es so gut wie möglich rumzubringen. Ihr Lieben, es ist so ein Privileg. Wir dürfen Teil des Reiches Gottes sein. Bedeutet dir das irgendwas? Du hast einen anderen Personalausweis bekommen. Auf deinem Personalausweis steht nicht mehr. Also ich meine, du hast wahrscheinlich noch einen, wo Deutscher oder irgendwas steht oder was weiß ich. Aber das ist nicht mehr deine Identität. Wir sind Bürger eines anderen Reiches. Zweite Thessalonicher, Kapitel 1. Vers 3. Wir müssen Gott aber alle Zeit für euch danken, Brüder, wie es angemessen ist, weil euer Glaube reichlich wächst und die Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch zunimmt. Sodass wir selbst uns euer rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures Ausharrens und des Glaubens in allen Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. Schaut mal, was er jetzt sagt. Die sind ein Anzeichen, diese Bedrängnisse, diese Schwierigkeiten des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Reiches Gottes gewürdigt werdet, um dessen Willen ihr auch leidet. Versteht ihr das? Ihr seid gewürdigt worden, Teilhaber des Reiches Gottes zu sein. Geh deine Straße durch, in der du wohnst. Wie viele sind da, die gewürdigt worden sind, Teilhaber des Reiches zu sein? Bedeutet es ja was?
Wir sind ja nur einer von vielen, gell?
Gott gebe uns Augen, das zu sehen. Nochmal Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns versetzt aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Was für ein wunderbares Privileg. Und ihr Lieben, aber das ist ein Aspekt. Das Reich Gottes ist angebrochen. Es ist da. Es herrscht. Auch wenn es in vielfacher Hinsicht unsichtbar ist. Deswegen betet Paulus. Der Herr gebe euch Augen, geöffnete Augen des Herzens. Er erleuchte euch, damit ihr das sehen dürft, damit ihr diese Realität begreifen könnt. Lest mal Epheser 1 durch, wie Paulus Gott in den Ohren liegt und sagt, schenk ihnen das, dass sie sehen können. Warum betet es Paulus denn? Ja, weil man es mit natürlichen Augen nicht sieht. Weil es verborgen ist. Der natürliche Mensch begreift es nicht. Das ist aber die eine Realität, die Vollendung des Reiches Gottes. Das eine ist es schon jetzt und das andere ist es noch nicht. Die Vollendung dieses Reiches liegt noch in der Zukunft und darauf leben wir hin. Und das ist etwas, wo uns als Ziel nach vorne gesteckt ist. Ihr Lieben, beide Realitäten müssen wir nebeneinander stehen lassen und nicht sagen, wunderbar, mein Platz ist hier, mein Stuhl ist warm im Reich Gottes, ich habe den, jetzt sitze ich und warte ich. Ihr Lieben, nein, das ist nicht das, was die Bibel uns sagt. Die Bibel sagt uns, das Reich Gottes, sie verknüpft es mit einem Begriff ganz häufig in den Evangelien. In das Reich Gottes muss man eingehen oder hineinkommen. Das ist ein vorgegebenes Ziel, eine Linie, die man erreichen muss. Und deswegen sind wir bereits gerettet. Ja, wir sind gerettet in Christus. Aber steht die Rettung noch aus? Ja, sie steht noch aus. Das Abschließen steht noch aus. Verstehst du? Du hast bereits einen Pass, ja? Du gehörst bereits zu einem bestimmten Land. Aber das Übersetzen dieses Landes steht noch aus. Steht noch aus. Rechtlich gehörst du dorthin. Und Gott wird dafür sorgen, dass es seine Ankommen. Aber wir sind noch nicht da. Und auf diesem Weg sagt uns die Bibel gewisse Dinge, wie es geht, dieses Ziel zu erreichen. Das möchte ich euch noch weitergeben und möchte euch zeigen, zunächst, dass das in der Zukunft liegt. Es ist, mit einem anderen Wort können wir auch sagen, dieser Aspekt vom Reich Gottes, wir nennen es oft Himmel, und das ist genau dasselbe. Das liegt in der Zukunft, oder? Sagen manchmal, der Himmel ist auf Erden, in der Gemeinde, in Christus, ja, aber es liegt in der Zukunft. Und wie gesagt, in den Evangelien haben wir es ganz häufig mit dieser Verknüpfung, eingehen. Schaut mal Matthäus 5, Vers 20. Und wenn euch jetzt viele Bibelstellen sind, weil ich lese jetzt drei hintereinander wahrscheinlich, oder vielleicht vier, hört es einfach zu. Hört zu, was geschrieben steht. Wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Es ist ein vorgestecktes Ziel, wo man hineinkommen muss. Weiterlesen, Matthäus 19, Vers 23. Ist das richtig? Er spricht zu ihnen, meinen Kelch werdet ihr zwar trinken. Das sagt er zu seinen Jüngern, die gesagt haben, lass uns zu deiner Rechten und Linken sitzen. Aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es von meinem Vater bereitet ist. Das war aber nicht genau das, was ich meinte. Ich meinte eher Matthäus 26. Da wird es nämlich ganz ähnlich gesagt. Matthäus 26, Vers 26. Das Herrenmahl, gell? Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete und brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus. Denn dies ist das Blut meines Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Schaut mal, ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde, in dem Reich meines Vaters. In dem Reich meines Vaters. Er sagt, in der Zukunft irgendwann werde ich es neu feiern mit euch. Es geht es da hinzukommen, das zu erreichen.
Ja.
Matthäus 8, Vers 11. Ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch liegen werden in dem Reich der Himmel. Was ist das? Das ist die ewige Herrlichkeit. Ich denke, wir sehen es sehr, sehr deutlich. Wir könnten noch einige Stellen aufschlagen. Ich gehe noch in die Apostelgeschichte hinein. Apostelgeschichte 14, Vers 22. Wir sehen, dass ihr seht, dass es nicht nur den Evangelien der Fall ist. Apostelgeschichte 14, Vers 22. Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Da muss man hingehen. Es ist ein Weg vor uns. Und es ist sicher ein Hinsetzen und gemütlich abwarten. Es ist ein Weg dorthin. Und er sagt, da sind einige Bedrängnisse darüber. Und die Bibel sagt übrigens einiges darüber, spricht ganz oft darüber, über welche, die das Reich Gottes nicht erben werden. Galater Kapitel 5. Oder nein, 1. Korinther 6, lass uns erst aufladen. 1. Korinther 6. Oder wisst ihr nicht, sagt er, und er richtet ihren Blick und sagt, was bei ihnen passiert, ihr kennt die Gemeinde in Korinth, katastrophale Zustände. Sagt, oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Dann zählt er hier eine ganze Liste auf, irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzen, die noch Ehe brechen, noch Lustknaben und so weiter, noch die Belästerer, Trunkenbolde werden das Reich Gottes erben. Irrt euch nicht, sagt er, die werden das nicht erben. Sie werden dort nicht hineingehen. Stellt euch mit denen bitte nicht gleich. Ihr wisst, dass ihr solche gewesen seid, aber errettet worden seid jetzt. Ihr wisst, dass solche nicht hineinkommen. Deswegen macht euch nicht gleich mit denen. Wenn wir weitergehen, könnten wir aufschlagen, wer es nachschlagen will. Galater 5, 21. Epheser 5, Vers 5. Nehmt es mit nach Hause. Dabei geht es aber nicht darum, ihr Lieben, dass man als Christ einmal gesündigt hat, einmal Diebstahl gemacht hat und sagt, pst, raus. Worum geht es hier? Er sagt, diejenigen, deren Natur ein Mörder ist, ein Sünder ist, einer, dessen Schuld nicht vergeben ist, ihr wisst, der hat keinen Teil im Reich Gottes. Deswegen lebt nicht wie Sünder, lebt nicht wie Mörder, lebt nicht wie Ungerechte, weil ihr ganz genau wisst, dass das keinen Platz im Reich Gottes hat. Ihr Lieben, ich möchte es abschließen mit Lukas Kapitel 13 und einer weiteren Stelle dann möchte ich euch herausfordern. Ich möchte euch wirklich herausfordern, weil es ein gestecktes Ziel ist, auf das wir zujagen und was Gott uns in Aussicht gestellt hat. Lukas Kapitel 13. Und lehrend durchzog er nacheinander Städte und Dörfer und reiste nach Jerusalem. Es sprach aber jemand zu ihm, Herr, sind es wenige, die gerettet werden? Sind es wenige, können wir sagen, die ins Reich Gottes eingehen werden? Er aber sprach zu ihnen, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Kämpft darum, durch die enge Pforte einzugehen. Was sagt er weiter? Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und werden es nicht können. Was für eine Aussage. Viele werden hineinzugehen suchen und werden es nicht können. Sobald der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangen werdet, draußen zu stehen und an der Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, öffne uns, wird er antworten und euch sagen, ich kenne euch nicht und weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt und in unserer Gemeinde bist du gepredigt worden. Und er wird sagen, ich sage euch, ich kenne euch nicht und ich weiß nicht, woher ihr seid. Weit von mir alle, ihr Übeltäter. Da wird das Weinen, das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham und Isaak und Jakob und alle Propheten, wo seht?
im Reich Gottes sehen werdet, euch aber draußen hinausgeworfen. Ihr Lieben, ringt danach, dieses Reich Gottes einzugehen. Und wenn ihr bereits Christus kennt und ihn liebt und ihm nachfolgt, dann macht das, was Paulus gemacht hat. 1. Korinther 9. Wisst ihr nicht, sagt Paulus, Vers 24, 1. Korinther 9, 24, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis erlangt? Wie ist es, wenn ihr einen Wettbewerb gemacht habt in der Schule oder sonst wo? Wer hat einen Preis bekommen? Jeder, gell? Gerechtigkeit, oder? Jeder. Jeder, der gerannt hat, kriegt auch einen Preis, oder? Ist egal. Und jeder kriegt den gleichen Preis, oder? Am Ende stehen alle auf dem obersten Treppchen. Nein, ist nicht so, oder? Er sagt, wisst ihr nicht, dass da viele da sind, die zwar laufen, aber einer den Preis alle empfängt. Es sind nicht alle. Und es ist nicht so, dass nur ein Christ gerettet wird, das ist uns klar, gell? Aber Paulus sagt, nicht alle, die laufen, die empfangen den Preis. Nicht alle, die mal angefangen haben, so mitzulaufen, werden den Preis erreichen. Ich lese gerade Pilgerreise, John Bunyan. Sehr, sehr berühmt und bekannt. Viele, die da sich mit angeschlossen haben auf dem Weg, ein Stück Wegstrecke mitgelaufen sind. Aber bei weitem nicht alle, die in der goldenen Stadt, in der herrlichen Stadt ankommen. Schaut mal weiter. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen. Wir aber einen unvergänglichen. Sagen so damals, gell, so ein paar Lorbeer, wie kann man so dumm sein, für ein bisschen Pflanzen da zu laufen. Ist auch nicht viel besser, als für Metall zu laufen. Kannst du ein bisschen mehr vielleicht davon kaufen. Verwelkt nicht so schnell. Aber es ist dumm, ihr Lieben. Es ist dumm. Es ist dumm. Jene zwar, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ihr Lieben, ich weiß nicht, was interessiert euch an Sport oder interessiert euch überhaupt irgendein Sport? Was machen die? Die kämpfen, oder? Die schwitzen. Die sind noch stolz, wenn sie Blutschrammen bekommen und alles und sagen, boah, guck mal, wie ich gekämpft habe. Wie kämpft ihr? Habt ihr das Reich Gottes im Blick? Seht ihr das? Lauft ihr darauf zu? Wie kämpft ihr? Mit heilsamen halben Dingen? Alles andere über Bord werfend, was hindert, was ablenkt? Oh, ihr Lieben, lasst uns, wie Petrus sagt, nüchtern sein und die Gnade in den Fokus nehmen, die uns offenbart werden wird, die uns zuteil wird bei der Offenbarung Jesu Christi, bei seiner Wiederkunft. Ich laufe so, nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe so, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, daneben, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. Ihr Lieben, lasst uns laufen. Es gibt viele Fragen dazu, es ist nicht die Zeit. Lasst uns laufen, lasst uns das Reich Gottes, in das wir bereits hineinversetzt worden sind, mit einem Eifer verfolgen und alle Dinge über Bord werfen, die uns hindern. Das ist das, was ich euch Mut machen möchte. Und das ist das, was ich euch zeigen wollte. Das Reich Gottes ist schon da, es ist noch nicht vollendet. Lasst es uns nehmen. Ich will euch bitten, von all dem, was ich gesagt habe, bitte prüft es. Seid gerne mit mir im Austausch. Ich will, dass es gut ist und dass es der Gemeinde nützt und förderlich ist, dass wir eine unverbrüchliche Hoffnung haben, die durch keinen Wind der Lehre, was auch immer kommen mag, zerstört werden kann. Dass ihr den Lauf vollenden könnt. Lasst uns beten und dann zum Tisch des Herrn gehen. Gleich ein Lied noch und danach.
dein Wort gegeben und wir können es in Freiheit lesen. Und ich möchte dich bitten, dass ich viel mehr Zeit darauf verwende, dein Wort zu studieren, dich zu bezeugen.
Amen.
Danke einfach, Herr, dass wir ein ewiges Ziel haben, dass unser Leben nicht da im Tod vorbei ist und alles beendet, sondern dass es weitergeht, dass wir aber schon jetzt schon diesem Ziel entgegenlaufen dürfen. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du ein möglichst viele Menschen auch mitnehmen können zu diesem Ziel, in deinem Reich einzugehen, Herr, und die Gemeinschaft zu haben. Und danke, dass du willst, dass alle Menschen gerettet werden, zur Erkenntnis deiner Wahrheit kommen. Einfach die Weisheit auch und die Fähigkeit auch dazu, Menschen auch anzusprechen und auch die Offenheit auch in der Gemeinde auch Menschen, die offen sind, auch aufzunehmen, sie zu betreuen, sie zu begleiten, dann machst du noch dauern, dann kann jeder mehr Menschen erreichen willst, mach uns einfach zu Gemeinde und dass wir wirklich uns auch abgelehnt brauchen lassen.
Vater im Himmel, wir wollen von Herzen darum danken, dass du uns Jesus Christus gesandt hast. Wenn du ihn nicht geschickt hättest, es wäre so hoffnungslos und so dunkel. Und wir könnten uns selbst nur etwas einreden oder weiter darauf hoffen, dass du all deine Verheißungen erfüllst, die du gegeben hast im Alten Testament. Aber danke, dass du uns Jesus gegeben hast. Danke, dass er so herrlich und so wunderbar erstrahlt wie ein Morgenstern über alle Not und alles, alle Nacht dieser Welt. Ich danke dir dafür, dass wir zu seinem Reich dazugehören dürfen, dass du uns da hineingepflanzt hast. Was für Gnade und Wohlwollen hast du uns gegenüber gehabt. Wir können das nicht genug schätzen. Ich will dich aber auch bitten, dass du unsere Herzen aufwächst aus diesem Winterschlaf, dass du uns das ewige und dieses herrliche Reich, das du denen bereitet hast, die dich lieben, dass du es uns vor Augen sein lässt. Und zwar nicht nur goldene Straßen und all diese Dinge, sondern deine Herrlichkeit, dich selbst zu sehen, Herr. Gib uns ein Herz, das sich danach ausstreckt. Lass uns diesen Lauf nicht mit Krücken, nicht im Trödelgang, nicht mit jeder zweiten Abbiegung, die es gibt, weg von der Straße. Herr, wir sind wie Schafe. Wir sind wie Schafe, laufen permanent in die Irre. Aber nimm du uns und erzieh du uns in deiner Weisheit. Schenk uns deine Erkenntnis und gib uns einen Eifer, alle Dinge abzulegen, die uns auf diesem Weg zum Stolpern bringen und behindern. Wir wollen dir gehören, wir wollen für dich leben, wir wollen fruchtbar sein für dich. Danke für deine Geduld und für dein Tragen, für dein Nicht-Aufgeben. Dein Name ist herrlich und wunderbar, wir wollen ihn anbeten.